Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Pia.
Und ich bin die Christina.
Und mein Name ist Markus.
Genau, wir haben heute einen speziellen Gast, der uns heute unterstützt. Es geht um Sensitivity Reader und wir wiegen hier das Pro und Contra ab. Wir probieren heute mal ein neues Format aus. Das heißt, weil das Thema umstritten ist, nimmt die Christina die Pro-Seite der Debatte ein und der Markus die Contra-Seite. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch anderer Meinung ist, aber für das Format haben wir uns das so überlegt. Wir führen also keine Diskussion im herkömmlichen Sinn, sondern wollen die zwei Ansichtsweisen einfach gegenüberstellen. Und ihr ZuhörerInnen dürft dann natürlich für euch selbst entscheiden. Und das könnt ihr uns gern auch kundtun unter dem Hashtag gemeinsam besser. Aber das erklären wir nochmal am Schluss. Zuerst einmal die Frage, was sind überhaupt Sensitivity Reader? Ich habe mal eine neutrale Definition vom Merriam-Webster Wörterbuch rausgesucht. Ein Sensitivity Reader ist jemand, der Dokumente, Bücher und so weiter liest, um zu überprüfen, dass sie nichts enthalten, das die LeserInnen aufregen oder beleidigen könnte. Insbesondere bevor sie veröffentlicht werden. Und da kommt dann schon meine erste Frage. Wann seid ihr zum ersten Mal auf das Thema gestoßen und wie war eure erste Reaktion drauf? Christina, leg mal los.
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wann ich auf das Thema gestoßen bin. Ehrlich gesagt, das ist so im Laufe der letzten, ich würde sagen, 7 Jahre ungefähr. Also es ist ja auch den im Internet bedingten Cultural Shift gab, so dann auch im Verlagswesen irgendwann angekommen und dann irgendwann fiel das Wort. Und ich bin auch nicht sehr eng vertraut damit, weil das einfach was ist, was viel hinter die Kulissen, nämlich an, stattfindet und was ist, was dann außer in den Medien, wo es halt sehr viel besprochen wird, eigentlich ja mich erst einmal gar nicht so betrifft.
Ich würde auch sagen, 7, 8 Jahre, vielleicht ein bisschen vorher, habe ich im Zusammenhang mit der Jugendliteratur in Amerika das erste Mal diese Begriffe gehört, Sensitivity Reading oder auch Triggerwarnungen, und habe mir damals schon gedacht, das ist wahrscheinlich ein neuer Trend, der hier losgeht. Und ich habe damals schon die, sage ich mal, skeptische Haltung eingenommen, weil ich mir gedacht habe, Trends, die in Amerika geboren werden, die werden auch bei uns landen. Das hat damit zu tun, dass wir meistens eine gewisse kollektiv-psychologisch devote Haltung Amerika gegenüber haben, was Trends betrifft, damit wir auch zu diesem Trend dazugehören können, damit wir uns zugehörig fühlen können, weil wir augenscheinlich selbst kaum eine, wie soll ich sagen, kollektiv-psychologische Identität haben, die hier selbstbewusst entscheidet, und habe mir damals schon gedacht, es ist so, wie du gesagt hast, es ist, es hat begonnen im üblichen Social Media Diskurs mit all den abgeschotteten Bubbles und Hashtags und so. Aber ich habe mir gedacht, das klingt danach, als würde das sich entfalten zu etwas, was ich jetzt persönlich als nicht sehr positiv empfinde.
Also von der Timeline her habt ihr absolut recht. Der Trend hat um 2015 herum begonnen, und zwar im Young Adult Bereich, wo der Trend zu mehr Diversität auch gerade beim Aufkommen war. Damit man ein Gefühl dafür kriegt, was für Bücher da abgeändert werden, wollt ihr ein Beispiel bringen. Das Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist Blood Air, zu Deutsch Herz aus Blut und Asche von Emily Wen Shao. Die Geschichte spielt in einem fiktiven Reich mit einer versklavten Unterschicht namens Athenites. Die Protagonistin ist eine Prinzessin und lebt im Verborgenen, weil sie eben eine Ähnlichkeit mit diesen Athenites hat. Und von dort aus geht dann die Handlung halt los. Und hier kam die Kritik von frühen LeserInnen, die in dem Buch eine anstößige Ähnlichkeit mit der amerikanischen Sklaverei und der Unterdrückung von Schwarzen gesehen haben. Zhao ist selber in Peking aufgewachsen und sagte damals, dass sie sich eigentlich auf Schuld bzw. Vertragsknechtschaft und Menschenhandel in Asien versucht hat. Und die Autorin hat die Veröffentlichung dann trotzdem gestoppt. Und dann haben sich eben Sensitivity Reader diesem Buch angenommen und erst dann wurde das Buch veröffentlicht. Wir haben das Buch übrigens auch in der Bücherei als Buch und als E-Book, für die, die daran interessiert sind. Also in diesem Fall waren es ja die LeserInnen, die selbst ausschlaggebend für den Einsatz von Sensitivity Reader waren. Und daher meine erste große Frage, was für Vor- und Nachteile haben Sensitivity Reader aus der LeserInnen-Sicht? Markus, vielleicht fängst du diesmal an.
Ich glaube, dass es hier ja immer auch um eine grundlegende Prämisse geht, diese gerechte Gesellschaft, die bunte, diverse Gesellschaft. Und dabei soll ja mögliche Verletzungen und möglicher Kummer von marginalisierten Gruppen verhindert werden. Jetzt kann ich persönlich auch nicht nur als Leser, aber auch als Leser da ein wenig mitreden. Ich bin ein homosexueller Mann mit 47 Jahren Lebenserfahrung und was mir missfällt an dieser Entwicklung ist die Stigmatisierung von Menschen in marginalisierten Gruppen als einzementierte Opfer, als schwach. Wenn ich als Leser, wie du jetzt gefragt hast, wenn ich als Leser, jetzt als schwuler Leser gern eine Romangeschichte über eine, keine Ahnung, schwule Liebesgeschichte oder eine Coming-out-Geschichte lesen möchte und wissen will, wie der Autor oder die Autorin das in seiner oder ihrer kreativen Vision umsetzt, dann kommt ein Sensitivity Reader als Zwischeninstanz einher, will das aufgrund seiner Homosexualität, nicht seiner Literaturrecherche, nicht seiner Literaturkompetenzen, sondern vor allem seiner Homosexualität abklopfen, ob hier Stereotypisierungen sind, ob hier mögliche Verletzungen sind. Und was damit passiert ist, dass er mir abspricht, meine eigene Intelligenz abspricht, selbst entscheiden zu können, ob ich etwas als Stereotypisierung empfinde oder nicht. Und das ist für mich schon einmal als Leser eine Verhöhnung meiner Intelligenz und demgemäß auch ein persönlicher Angriff.
Christina?
Also aus Leserinnensicht finde ich, da gibt es insbesondere, also um das noch einmal abzugrenzen, wir reden ja von Sensitivity Readern, in dem Kontext denke ich, von denen, die in dem Fall das Beispiel, das du jetzt genannt hast, nach der Veröffentlichung noch einmal zugezogen worden sind aus PR-Gründen. Gerade,
also es war schon vor der Veröffentlichung. Das waren frühe Leser, die das Test gelesen haben.
Ah, verstehe.
Und dann ist dieser Backlash.
Da hat es so Tests gegeben. Da sieht man, das ist natürlich immer ein Markt und der Markt neigt sich den Regeln. Für mich, wie ich Sensitivity Reader im positiven Sinne verstehe, ist vor dem Schaffen des Werks. Und zwar, Markus, du hast das Beispiel genannt, dass ein schwuler Autor seine Erfahrungen einwebt in seinen Roman, was oft wahrscheinlich nicht der Moment ist, wo jemand als Autor oder als Autorin das Gefühl hat, einen Sensitivity Reader oder eine Readerin zu benötigen vielleicht. Das ist dann natürlich ein negativ konnotiertes Wort, oder haben zu wollen. Da geht's zu, also ein Beispiel, das für mich sehr gut greift, wäre zum Beispiel, als weiße Frau kenne ich mich nicht mit schwarzer Haarpflege aus. Allerdings ist es einfach ein Prozess. Du brauchst andere Kämme, du brauchst andere Produkte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Autorin, ich weiß, wir reden aus Leserinsicht, ich komme gleich drauf, über eine schwarze Frau schreiben will, aber ich weiß das einfach nicht, sehe ich das so als Teil der Recherche, wenn ich dann also wenn ich das dann als weiße Leserin lese, lerne ich da was dazu, auch wenn egal welche Hautfarbe jetzt die Autorin hat, wenn die ist in dem Fall kulturell sensibel, mit so einer Kleinigkeit, also in Anführungszeichen Kleinigkeit umgegangen. Das weiß ich als weiße Leserin zu schätzen und jetzt aus meiner Erfahrung als Frau heraus. Ich bin sozialisiert mit Büchern, die von männlichen Autoren geschrieben sind. Ich habe in meiner Lesesozialisation ist weibliche Autorenschaft erst viel später dazugekommen. Und ich erkenne mich jetzt viel mehr in diesen Themen wieder. Und es gibt männliche Autoren, die unglaublich sensibel und gut Frauen schreiben. Mir ist dann als Leserin egal, ob jemand einen Sensitivity Reader verwendet hat oder nicht, aber ich weiß es immer zu schätzen, wenn mit Respekt umgegangen wird, und ich weiß es zu schätzen, wenn jemand diesen extra Schritt geht, um zu sicherzustellen, wenn man sich selber nicht zutraut.
Also dir geht es ein bisschen um die Realität und dadurch, dass es wirklich akkurat dargestellt wird.
Zum Teil, ja.
Okay, da haben wir schon mal sehr interessante unterschiedliche Meinungen. Natürlich werden aber nicht nur neuere Bücher von Sensitivity Readern gesichtet, sondern auch ältere. Die James-Bond-Reihe von Ian Fleming zum Beispiel wurde 2023 neu herausgegeben. Hier wurden rassistische Beleidigungen und Herabwürdigungen von Frauen und Homosexualität aus den Texten gestrichen. Am Anfang jeden Bandes steht dann die Info, dass der Text abgeändert wurde und dass man sich bemüht hat, so nah wie möglich im Original zu bleiben. Ähnlich wurde das vom Verleger Puffin Books, das ist eine Untergruppe von Penguin Books, bei Roald Dahls Kinderbüchern gemacht. Die wurden aber sehr heftig deswegen kritisiert, wegen der Abänderung der Texte. Und zwar so heftig, dass sie jetzt beide Varianten veröffentlichen, also mehr Geld für den Verlag. Jetzt werden die Originaltexte und die abgeänderten Texte veröffentlicht. Die Originaltexte wurden dann unter der Reihe The Roald Dahl Classic Collection neu verkauft. Das Gleiche ist auch bei den neuen Agatha Christie Auflagen passiert. Da wurden vor allem rassistische Ausdrücke entfernt. Hier habe ich auch ein konkretes Beispiel aus Der Tod auf dem Nil, Death on the Nile, wo sich eine Figur über Kinder beschwert. Da sagt sie, sie kommen zurück und starren und starren. Und ihre Augen sind einfach widerlich und auch ihre Nasen. Und ich glaube nicht, dass ich Kinder wirklich mag. In der neuen Ausgabe wurde dies dann reduziert. Hier sagt sie nur, sie kommen zurück und starren und ich glaube nicht, dass ich Kinder wirklich mag. Und hinter solchen Änderungen steckt dann natürlich der Verlag, der Sensitivity Reader beschäftigt und der die Bücher neu veröffentlichen will. Daher jetzt meine Frage, was für Vor- und Nachteile haben Sensitivity Reader für die Verlage? Christina.
Ja. Also Verlage sind ja immer beides. Die sind, und das ist ja auch das Paradox am Buch, es ist sowohl Literatur ist sowohl Kunst und Kreativität, aber es ist auch ein Verkaufsobjekt. Verlage leben von dem, was sie verkaufen. Kulturell ist es im Moment, also wir sprechen von Wokeism, wir sprechen davon, dass es da diesen linksliberalen Shift, Markus, du hast es ja schon angesprochen, aus Amerika gekommen ist, der mittlerweile wirklich auch zu einem gewissen, also ins Extreme tendiert und der eine neue Zensur ist. Und als verantwortlicher Lektor, als verantwortliche Lektorin muss ich mir meinem sozialen, kulturellen Umfeld bewusst sein. Und wenn mir die Kunst wichtig ist, dann werde ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Zum Beispiel könnte ja auch ein Sensitivity Reader eben zum Beispiel kritisieren, wenn sie Rassismen entdecken. Also ein anderes Beispiel ist jetzt von Mark Twain. Das ist im 19. Jahrhundert gewesen. Man könnte das ja auch in einem Vor- oder Nachwort oder in einem Glossar bearbeiten oder sogar eine annotierte Ausgabe, das ist ja durchaus üblich in der Literatur, mit Fußnoten herausbringen. Allerdings, und das ist dann die Kunstseite dieser Sache, die Marketing- und Geldseite der Sache ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Pia, in der Einleitung, dass je massentauglicher ein Produkt ist, desto besser. Und da muss man stark abgrenzen. Also ich verstehe Sensitivity Reader als Werkzeug in der Werkzeugbox, wenn ich Stephen King zitieren darf, des Autors, der Autorin. Und ich verstehe aber auch, dass große Gruppen, die einfach gesellschaftlich marginalisiert werden und worden sind in der Vergangenheit, eine Teilhabe wünschen in dieses, also wir leben einfach im Zeitalter des Turbokapitalismus und Teilhabe in unserer Gesellschaftsform bedeutet, diese Dinge auch kaufen zu können und sich darin zu sehen. Und aus dem Aspekt her kann ich das nachvollziehen, aber in dem besonderen Fall stehe ich dem auch als Literaturwissenschaftlerin einfach sehr vorsichtig gegenüber. Ich fände es gut, beide Varianten zu haben. Es bringt dem Verlag Geld, der kann dann noch einmal was anderes rausbringen und du kannst dir aussuchen, was du möchtest.
Ja, da sind wir schon bei einer wichtigen Dimension, warum ich so eine Abwehrhaltung bei diesem Thema eingenommen habe. Ich sage das auch als Schriftsteller. Ich habe mehrere Bücher veröffentlicht, darunter auch einige Romane. Das heißt, ich habe einen gewissen Einblick eben auch hinter die Kulissen bei der Geschichte. Ich glaube, so wie du das vorhin gesagt hast, dass es hinter den Kulissen begonnen hat und sich vor die Kulissen drängt. Wie du jetzt vorhin gesagt hast, eben ab hier mit den Verlagen und dem Profit oder wie auch du gesagt hast, Christina, mit dem Turbokapitalismus, das hehre Ideal, das uns alle hier da antreibt bei dieser Debatte, ob von Seiten der Sensitivity Reader oder von Seiten der Verlage, muss sich einer Frage der Glaubwürdigkeit stellen, wenn mir jemand sagt, ein Verlag macht es, all diese Dinge, weil er eine gerechte Gesellschaft will, dem sage ich ganz, ganz unverhohlen, das ist eine fulminante Naivität, das zu glauben. Ich glaube auch, dass man nicht unterschätzen sollte, auch von Seiten von Sensitivity Readern, eine Facette, die meines Erachtens in der Debatte sehr verdrängt wird, und zwar narzisstische Zufuhr. Es ist dieser Einsatz, den wir da alle haben für diese inklusive Gesellschaft, diverse Gesellschaft, bunte Gesellschaft, ist auch eine narzisstische Zufuhr. Das sieht man auch in der Bubble-Mentalität der sozialen Medien, wo man dann Bestätigung, ganz viel Bestätigung bekommt, ach, wie toll, du setzt dich für eine gerechte Gesellschaft ein. Ich glaube, dass dieser Faktor stärker ist, als wir glauben. Und ich habe vor allem mit diesem Punkt, wie du gesagt hast, Bücher in der Vergangenheit, die eben abgeändert werden sollen, weil eben auch der Profit passen soll für die Verlage. Es ist hier eine Grundhaltung im Werken, die bedeutet, dass die böse Vergangenheit ein Abbild sein soll unserer tollen Gegenwart. Wir sollen sozusagen eine Art Schablone kreieren, indem wir eben Bücher der Vergangenheit abändern, nach der Vorstellung, wie wir eine perfekte Utopie sehen. Und ich habe persönlich als halbwegs erwachsener, mündiger, auch politisch bewusster Mensch, sehe nicht, wo die Gegenwart so perfekt ist. Und das ist eine grundarrogante Haltung, der ich absolut nichts abgewinnen kann. Und deswegen scheitert meines Erachtens auch die sogenannte Glaubwürdigkeit hinter diesem Trend.
Da möchte ich darauf noch antworten. Was neu ist, das ist, hat es früher in dem Ausmaß aber nicht gegeben, ist die Tatsache, dass wir alte Werke reproduzieren können für die Masse, dass die lebendig bleiben, weil wir Mittel haben, die reproduzieren zu lassen. Also wir haben Mittel, die aufzubewahren und die wurden verschriftlicht, verfilmt. Es gibt Archive aus dem Grund. Und das hat es vor, ich bin da jetzt keine Expertin, aber vor 200, 300 Jahren, also wenn ans Mittelalter denkst, dann konnte ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt lesen, so meine ich das. Und das Gatekeeping waren die Mönche. Jetzt stehen uns so viele Informationen wie noch nie zur Verfügung und die strömen wie auf so einer achtspurigen Autobahn auf uns ein. Und ich glaube, ein Teil von dieser Sensitivity-Reader-Debatte ist auch der Versuch, zu filtern. Aber auch, und das glaube ich, ist tiefste Überzeugung, Worte machen die Realität. Und wenn ich als sehr junges Kind ein Buch von wem auch immer, und wenn es ein Kinderbuch ist, lese und ich da dezidiert diskriminiert und ausgeschlossen werde, dann sagen vielleicht meine Eltern, dann liest du das gar nicht, aber dann bin ich ja weiterhin von unserer Kultur und also von der Kultur und der Gesellschaft, die ja eigentlich auch meine ist, ausgeschlossen. Also diesen Antrieb, gerade weil es ja immer reproduziert wird und weil wir Sachen, die nicht für heute gedacht waren, in die heutige Zeit mitziehen. Wie geht man damit um? Aber ich, wie gesagt, dieser Sensitivity Reader im Nachhinein ist das noch einmal eine ganz andere Debatte, finde ich.
Ich denke, dass ich sehe diese Gefahr, die du da beschreibst, durchaus auch, aber ich sehe da eine zusätzliche Dimension, die das Ganze erschwert, indem wir uns auf das stürzen. Ignorieren wir auch jene Stimmen in der Literatur, die genau aufgrund ihrer literarischen Fähigkeit das auch schon erreicht haben. Mir fällt es immer auf beim Thema POC-Literatur, Menschen mit anderer Hautfarbe, Thema Rassismus. Ich habe in amerikanischer Literatur und Kulturwissenschaft promoviert und habe die ganze amerikanische Literaturgeschichte quasi durchgelesen, teils aus Pflicht, um eine Prüfung zu schaffen, teils aus großer Freude. Und wenn wir hernehmen, dass beispielsweise, ich glaube, dieses Jahr war 250 Jahre Phyllis Wheatley, ein Lyrikband von einer Sklavin, das war noch vor der Unabhängigkeitserklärung, ist dieser Lyrikband veröffentlicht worden und ist auch weltweit rezipiert worden. Das ist jetzt 250 Jahre her. Im 19. Jahrhundert die ersten Romane von African-American Literatinnen und Literaten. W.B. Du Bois, Soziologe, der Ende des 19. Jahrhunderts Bücher verfasst hat, die später eine Grundlage für die Bürgerrechtsbewegung wurden. Der von mir wahnsinnig verehrte James Baldwin in den 1950er Jahren. Als schwuler, schwarzer Autor hat er einen Roman geschrieben, wie zum Beispiel Giovannis Zimmer, und da hat er über einen übrigens weißen Schwulen geschrieben. Die von ihm inspirierte Toni Morrison, die den Nobelpreis bekommen hat, einer der wohlverdientesten Nobelpreise in der Geschichte des Nobelpreises. Die von Toni Morrison inspirierte Jasmine Ward, eine jüngere Generation. Es wird für mich immer ein wenig getan, als gäbe es das alles nicht. Dasselbe in der LGBT-Literatur.
Aber Markus, du musst da jetzt mal einhaken. Das hat jetzt mit dem Thema Sensitivity Reader in dem Sinn nichts zu tun. Findest du das nicht auch eine andere Thematik oder das Wiederaufleben lassen von marginalisierten Stimmen, die zu ihrer Zeit in der Literatur nicht so die Stimme gehabt haben oder nicht reproduziert haben?
Aber wenn man davon ausgeht, dass es solche Stimmen nicht gibt, dann ignoriert man. Aber das ist in dieser Debatte sehr oft der Fall.
Würde ich sagen, Pia, dass du.
Eben, weil ich glaube, da kann man in eine Debatte rein, das wollen wir ja nicht. Aber wir sind dann schon bei den Autoren, weil du ja schon auch einige Autoren genannt hast. Also jetzt fehlen uns nach den LeserInnen und den Verlagen noch die AutorInnen. Die sind, was dieses Thema angeht, sehr gespalten. Manche sind dafür, manche dagegen. Der Guardian hat da einige Standpunkte nach der Roald Dahl-Kontroverse versammelt. Und da stelle ich jetzt ein paar einfach vor. Da haben wir zum Beispiel Philip Pullman, den kennt man zum Beispiel von der Goldenen Kompass-Reihe. Der sagt, wenn es uns beleidigt, lassen Sie ihn aus dem Druck nehmen. Was wollen Sie dagegen tun? All diese Worte sind noch da. Wollen Sie alle Bücher einsammeln und sie mit einem dicken schwarzen Stift durchstreichen? Lesen Sie Phil Earle, S.F. Said, Francis Hardinge, Michael Morpurgo, Mallory Blackman, lesen Sie Minnie Gray, Helen Cooper, Jacqueline Wilson, Beverly Naidoo. Lesen Sie all diese wunderbaren AutorInnen, die heute schreiben und nicht so viel Beachtung finden, weil die massive kommerzielle Anziehungskraft von Leuten wie Roald Dahl so groß ist. Dann haben wir Margaret Atwood, die kennen viele von dem Reporter Mark zum Beispiel.
Wunderbares Buch.
Viel Glück mit Roald Dahl. Sie werden das ganze Buch ersetzen müssen, wenn Sie wollen, dass alles nett ist. Aber das hat schon vor langer Zeit begonnen. Es war die Disneyfizierung von Märchen. Was halte ich davon? Ich stehe auf der Seite von Chaucer, der sagt, wenn Sie diese Geschichte, wenn dir diese Geschichte nicht gefällt, schlag um und lies etwas anderes.
Ja, scheint.
Dann haben wir Irvin Welsh. Den kennt man vom Kultklassiker Trainspotting. Der schrieb 2022 The Long Knives, wo es unter anderem auch um Transgender-Themen geht. Und er schrieb auf Twitter über Sensitivity Reader, ich war anfangs sehr ablehnend und betrachtete dies als Zensur. Allerdings war meine Erfahrung mit dem Trans-Reader äußerst positiv. Der Reader unterstützte das, was ich versuchte zu tun, sehr ausgewogen, nachdenklich und informativ. Und das Buch ist dadurch unendlich besser geworden. Ich fand es eine positive Erfahrung. Sicherlich gab es keinerlei verrückte Gehässigkeiten, wie man sie von allen Seiten auf der Debatte hier, Twitter in dem Fall, steht. Und dann zum Schluss noch Salman Rushdie, den kennt man von den satanischen Versen, der nennt Dahl keinen Engel und sagt über ihn, er sei ein selbst erkennender Antisemit mit ausgeprägten rassistischen Neigungen. Allerdings schrieb Rushdie über die Bearbeitung von Dahls Büchern, also er beschrieb das als absurde Zensur und auf Twitter schrieb er, dass Puffin und der Nachlass des verstorbenen Autors sich schämen sollten. Also eher dann wieder negative Sicht des Ganzen. Genau, also dann sind wir schon bei den AutorInnen und was für Vor- und Nachteile haben diese Sensitivity Reader aus AutorInnen-Sicht? Markus, weil du ja selber Autor bist, vielleicht fangst du an.
Ich habe mit meinem Verleger konferiert, kurz auch zu dieser Thematik, und er ist der Meinung, dass grundsätzlich konstruktive Kritik immer was Wichtiges ist. Und das ist auch ein bisschen so in deiner Linie der Argumentation. Er hat allerdings auch eine gewisse Skepsis, wenn ein grundlegender moralischer Imperativ die Literatur übernimmt. Weil Literatur soll berühren, und berührt werden wir im Leben oft auch negativ. Und Margaret Atwood mit ihrem Zitat kann ich unterschreiben, wenn mich etwas negativ berührt, wenn mich etwas verärgert, sage ich, okay, das gefällt mir nicht, lege es zur Seite und lese etwas anderes. Und so kann ich aufgrund meiner Entscheidung, meinen Literaturkonsum, um den kapitalistischen Begriff zu verwenden, selbst bestimmen. Die grundlegende Problematik für mich, und das kommt bei einigen dieser Standpunkte zur Geltung, ist, es soll die Literatur die Welt so erzählen, wie sie zu sein hat, wie sie sein soll und nicht wie sie ist. Und da wird's bei allen Herren Idealen irgendwann einmal schwierig, nicht von einer Zensur zu sprechen. Das ist ein gewisser Reinlichkeitsfetisch, der hier immer Ärger überhand nimmt, nicht nur mehr hinter den Kulissen, sondern auch vor den Kulissen, der Literatur mehr und mehr zu schablonisieren droht. Und da würde ich sagen, als Literaturwissenschaftler, als Literaturvermittler und auch als Literat sage ich, das ist dann nicht mehr Literatur, wie ich sie erlebe oder erleben möchte. Und vor allem ist es ein Ausdruck von einer Unterminierung der Freiheit der Kunst. Und das ist eine quintessentielle Grundsäule der Demokratie. Und demgemäß ist es für mich auch in letzter Instanz die Gefahr einer demokratiezersetzenden Entwicklung, eines demokratiezersetzenden Trends.
Christina?
Mein Eindruck ist, dass das Wort Sensitivity Reader in den Medien inflationär benutzt wird wie das Flugzeugphänomen. Das kennt man, wenn es einen Flugzeugabsturz gab, dann berichten die Medien, das ist ein menschliches, psychologisches Phänomen, über ganz viele weitere Flugzeugabstürze. Und man bekommt das Gefühl, das ist überall und das nimmt überhand. Die Debatte zu Sensitivity Readern hat für mich, wie gesagt, zwei Seiten. Wir haben jetzt besonders die Seite nach, das Buch ist draußen, es ist in der Welt, und danach wird's zensiert, und das ist eine Zensur. Und Zensur, und da stimme ich dir vollkommen recht, Markus, ist nichts, was wir uns in den Medien wünschen oder in der Kunst wünschen. Was Sensitivity Reader sind, und deswegen finde ich, dass Sensitivity Reader genauso wie LektorInnen in einem Verlag ihre Berechtigung haben. Sie nehmen sich auf Anfrage einen Text an. Und wir dürfen bitte nicht vergessen, dass der Literaturbetrieb weiß ist. Die Verlage sind vorwiegend weiß und das sind weiße privilegierte Menschen. Also früher waren es weiße privilegierte Männer, jetzt sind es mehr Frauen, aber es ist einfach, diese Stimmen sind immer noch die größten Stimmen. Wenn People of Color, das ist auch im Moment ein Phänomen, heute Bücher schreiben, dann werden sie vor allen Dingen dann verlegt, wenn sie aus ihrer eigenen Erfahrung herausschreiben. Weiße Menschen können theoretisch, das gilt halt vor allen Dingen für Männer, schreiben, worüber sie wollen. Die Debatte, die in den letzten 7 Jahren aufgekommen ist, ist ein Gegenstrom, einer, der zum Teil zu weit ausgeartet ist, aber eine Gegenströmung zu dieser Tatsache, dass es einfach Stimmen gibt, die nicht gehört werden. Und wenn man als weißer Autor oder als weiße Autorin aufgrund dessen versucht, andere Stimmen, also seine Bücher mit anderen Stimmen zu bevölkern, aber Unsicherheiten spürt, weil man nichts von der Kultur weiß, dann ist es eine sehr ehrenwerte und bescheiden, also meiner Meinung nach sehr grundsätzlich bescheidene Haltung zu sagen, ich kenne das nicht, ich mache meine Recherche. Du kannst als Autor, du sollst als Autorin über alles schreiben, sei frech und sei schockierend und schreib gegen den kulturellen Trend. Das ist, warum Literatur und die große Weltliteratur hat das immer gemacht, hat immer gegen den Trend geschrieben. Madame Bovary war undenkbar und so weiter. Aber vielleicht ist es eine gute Sache, wenn du dir bewusst bist, dass du Privilegien hast, dass deine Stimme gehört wird und dass du dann versuchst, respektvoll umzugehen mit den Figuren, die du entwirfst, um die möglichst realistisch darzustellen. Und wenn dann in deinem Buch ein Absatz steht, wie sich deine schwarze Protagonistin die Haare macht, dann ist es für mich als Leserin ein Zeichen des Respekts und als Autorin ein Zeichen des I did my due diligence. Ich habe meine Recherche gemacht. Sensitivity Reader sind ein Werkzeug von vielen und dein Lektor schaut noch einmal drüber. Und dann als letzten Punkt, den ich noch anbringen will, warum ich verstehe das aus der Autorensicht. Das ist dein intimes Baby. Das kommt da auf, also du bringst es aufs Papier und dann bringst du es raus in die Welt. Aber Roland Barthes hat es, wenn es draußen ist, gehört es nicht mehr dir, dann gehört es uns und den LeserInnen. Und wir können dann mit dem Text machen, was wir wollen. Das soll aber nichts, im besten Falle, nichts daran ändern, dass du weiterhin die Freiheit hast als Autor, als Autorin, dass du schreiben, was du willst. Wenn du dann einen Backlash kriegst, bist halt selber. Also das ist dann, das trägst du dann.
Mein Verlag hat ebenfalls gesagt, dass es immer nur in Rücksprache mit Autorinnen und Autoren entschieden wird, ob Sensitivity Reader hinzugezogen werden. Ich habe einen Roman in Arbeit, der bald fertig wird, und habe ihm von vornherein gesagt, ich werde definitiv nicht mit Sensitivity Readern arbeiten. Und ganz kurz nur zu Roland Barthes, den kenne ich auch ein wenig, dieses dann gehört es den anderen und wenn dann der Backlash kommt, ich glaube, dass von beiden Seiten, sowohl von der, die du argumentiert hast oder wie auch ich, vor allem ein Aspekt ein wenig vernachlässigt wird, ist der Aspekt der Angst. Und diese Angst, die der Verlag hat, einen Shitstorm zu bekommen und den Profit zu verlieren. Diese Angst, dass der Autor etwas schreibt, was jemanden anderen verletzt werden könnte. Angst ist kein guter Ratgeber, ist meine Schlussfolgerung.
Auf jeden Fall haben wir jetzt zwar sehr unterschiedliche Perspektiven gesehen, was Sensitivity wieder angeht, aber der derzeitige Stand kann sich ja auch sehr schnell ändern. Der Literaturbetrieb ist ja prinzipiell sehr schnell, was Änderungen angeht. Wir wissen ja nicht, wie sich es weiterentwickelt. Sensitivity wieder könnten ganz verschwinden oder dieses dieses Rennen könnte mehr ausgebaut werden. Das wissen wir ja alles nicht. Das schauen wir dann nochmal. In ein paar Jahren können wir diese Debatte nochmal führen. Die Folge war für mich auf jeden Fall ein interessanter Blick in beide Richtungen. Danke an Markus, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Und danke an euch ZuhörerInnen fürs Mithauchen. Jetzt sind wir auf eure Reaktionen gespannt. Was haltet ihr von Sensitivity-Readern? Ist der Trend für euch etwas Positives oder Negatives? Schreibt uns eure Meinungen per Mail an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auf Facebook oder Instagram über stadtbibliothek.innsbruck und gerne immer mit dem Hashtag gemeinsam besser. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Markus, es war mir eine Freude mit dir, die Meinung auszutauschen. Super interessant.
Right back at you. Danke.
Tschüss.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.